SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, hallo. Als das zum letzten Mal passiert ist, hatten die Beatles gerade ihre Karriere begonnen und John F. Kennedy war US-Präsident. Das war 1962 und in diesem Jahr wurde zum bisher letzten Mal ein französischer Regierungschef per Misstrauensvotum aus dem Amt gehebelt. Gestern ist das Michel Barnier passiert. Zum ersten Mal haben Links- und Rechtspopulisten in einer so wichtigen Abstimmung gemeinsam abgestimmt. Neuwahlen darf es aber gemäß Gesetz frühestens im Sommer geben. In dieser Lage muss nun Präsident Macron einen neuen Premier finden. Seine Gegner fordern, dass der Präsident selbst zurücktritt. Julia Borutta fasst zusammen.
Der Wortführer der linkspopulistischen LFI, Jean-Luc Mélenchon, erklärte mit Blick auf die gerade gestürzte Regierung Barniers und einen möglichen Nachfolger: Auch wenn es alle 3 Monate einen neuen Barnier gibt, wird Macron keine 3 Jahre mehr durchhalten. Die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, Marine Le Pen, appellierte an Macron, Verantwortung zu übernehmen. Sie fordere nicht seinen Rücktritt, aber er werde wohl tun, was sein Verstand und sein Gewissen ihm diktieren, erklärte sie. Le Pen würde von vorgezogenen Präsidentschaftswahlen profitieren, denn sollte sie gewählt werden, entkäme sie einer mutmaßlichen Verurteilung im Zusammenhang mit der Veruntreuung von EU-Geldern. Die aktuelle Regierung bleibt vorläufig geschäftsführend im Amt, so lange bis eine neue gefunden ist. Frankreichs Ex-Premierminister Gabriel Attal strebt ein Regierungsbündnis aus Macrons Partei, den konservativen Republikanern und den Sozialisten an. Sollte aber ein Premier aus den Reihen der Linken benannt werden, ist wiederum fraglich, ob die Republikaner weiter mitmachen. Frankreich droht auf Monate hinaus, unregierbar zu werden.
Einen groß angelegten Hackerangriff auf mehrere Telekommunikationsfirmen, den wirft die US-Regierung China vor. Dadurch hätten sich Funktionäre in Peking Zugang zu Telefongesprächen und privaten Textnachrichten von US-Bürgern verschafft. Katrin Brandt.
Laut Weißem Haus sind die Hacker bei wenigstens 8 Telekommunikationskonzernen eingedrungen und haben sich Zugang zu wichtigen Politikern und Mitgliedern der US-Regierung verschafft. Sie glaube nicht, dass geheime Informationen ausspioniert worden seien, sagte eine Sprecherin. Der Hackerangriff ist noch nicht gestoppt. Laut Weißem Haus sind alle betroffenen Firmen aktiv geworden. Sie hätten die Angreifer aber nicht komplett aus ihren Netzwerken entfernen können. Die US-Regierung geht deshalb davon aus, dass die Zahl der attackierten Firmen und Länder noch steigen könnte. China bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.
Die Kryptowährung Bitcoin ist zum ersten Mal mehr als 100.000 Dollar wert. Der Preis für einen Bitcoin stieg an den Finanzmärkten auf 101.760 US-Dollar. Vor der Präsidentschaftswahl in den USA hatte der Preis noch bei 68.000 Dollar gelegen. Aber seit dem Wahlsieg von Donald Trump spekulieren Anleger auf eine kryptofreundliche neue US-Regierung und auch darauf, dass die Vorschriften dafür gelockert werden. Jetzt geht's um Vega C, um eine europäische Rakete, die eigentlich am späten Abend starten sollte, hat aber nicht geklappt. Es gab ein technisches Problem. Das bewegliche Portal um die Rakete konnte nicht für den Start weggezogen werden, so die Betreiberfirma Ariane Space. Jetzt könnte es frühestens heute Abend um 20 nach 10 losgehen am Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana. Für die europäische Raumfahrtbehörde ESA geht es bei dem geplanten Flug um einen eigenständigen Zugang ins All. Papst Franziskus kann sich künftig zum ersten Mal voll elektrisch über den Petersplatz und anderswohin fahren lassen. Mercedes-Benz hat dem Papst das neue E-Papamobil übergeben. Der Stuttgarter Autobauer liefert nach eigenen Angaben seit 45 Jahren Autos für Päpste. Katja Trautwein.
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius hat das elektrische Papamobil dem Papst persönlich übergeben. Damit soll Papst Franziskus nun emissionsfrei unterwegs sein, wenn zum Heiligen Jahr 2025 Millionen Pilgerinnen und Pilger nach Rom kommen werden. Das Papamobil ist eine Spezialanfertigung auf Basis eines Geländewagens von Mercedes-Benz. Zur Privataudienz beim Papst waren neben Källenius auch Mitarbeitende aus Sindelfingen, Graz und Rom geladen, die das Papamobil entwickelt haben. Der Vatikan will bis 2030 seinen gesamten Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umgestellt haben.
Weil sie vorbildlich bei Digitalisierung, Mitarbeiterbindung und nachhaltiger Führung sind, wurden 8 Unternehmen aus Rheinland-Pfalz am Abend in Mainz zu, Zitat, besonders attraktiven Arbeitgebern des Jahres 2024 gekürt. Die Firmen wurden unter anderem ausgezeichnet für eine 4-Tage-Woche, weil sie ihren Azubis ein E-Auto für den Weg zur Berufsschule bereitstellen oder für ihre Weiterbildungsprogramme. Karlsruhe ist im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Augsburg ausgeschieden mit 6:7 nach Elfmeterschießen. Karlsruhe hatte bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit geführt. Für Marvin Wanicek vom KSC war es deshalb ein bitterer Spielverlauf.
Ich glaube, auch Elfmeterschießen im Pokal sei uns nicht gegönnt. Jedes Mal, wenn ich dabei war, haben wir es verloren. Heute wieder so und dann leider auch mit dem letzten Elfmeter, wo wir verschossen haben, so auszuscheiden. Ja, ist extrem bitter, aber es sind Kleinigkeiten, die uns momentan fehlen, um solche Spiele dann zu ziehen.
Außerdem ist Frankfurt im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Leipzig ausgeschieden. Am Ende stand es 3:0 für Leipzig. Vorher hatte Wolfsburg zu Hause gegen Hoffenheim 3:0 gewonnen und Köln hat Hertha BSC mit 2:1 nach Verlängerung geschlagen. Nur 1 Euro für ein Schwimmbad, das klingt erstmal günstig, hat aber einen Haken, genau genommen sogar etliche. Die Stadt Mülheim-Kärlich im Norden von Rheinland-Pfalz will das Freizeitbad Tauris verkaufen. Es ist seit einem Jahr geschlossen und vor allem die Technik muss laut Bürgermeister Harner dringend saniert werden. Die Kosten dafür sind der Stadt zu hoch. Auf einen Käufer kommen außerdem noch alte Schulden zu und er muss garantieren, dass das 25-Meter-Becken das ganze Jahr über geöffnet ist.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erstmal trocken, frostig und an manchen Stellen glatt, später dann Sonne, zumindest in einigen Stellen von Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz schnell Regen, manchmal auch Schnee. Die Temperaturen steigen auf 1 Grad im Schwarzwald bis 7 Grad im Westerwald.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es ist ja nicht so, als hätten junge Menschen zu wenig zu tun. Schülerinnen und Schüler wollen ihren Abschluss schaffen, dann vielleicht eine Ausbildung machen oder studieren. Manche gründen auch schon eine Familie. Und doch finden viele Zeit und Energie, sich zu engagieren für eine funktionierende Demokratie, fürs Klima oder einfach so für andere Menschen. Darüber sprechen wir in dieser Woche in unserer SWR aktuell Serie. Der Rote Kreuz Ortsverein Mainz-Hechtheim betreibt einen Kältebus, mit dem obdachlose Menschen versorgt werden. Zu den Helferinnen gehört Annilou Behran. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Auch wenn es Kältebusse schon seit Jahren gibt, manche Menschen werden immer noch sagen, ja, es gibt doch städtische Unterkünfte für Obdachlose. Warum brauchen die dann auch noch einen Kältebus?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man zu den Menschen direkt hinfährt, weil vielleicht auch nicht jeder die Möglichkeit hat, in der Stadt, in der die Person wohnt, da irgendwo hinzugehen. Und so wirklich viel Werbung wird ja auch nicht gemacht, weil ja auch Obdachlose oft ein bisschen an den Rand der Gesellschaft irgendwie gedrückt werden oder aus den Städten versucht, vertrieben zu werden. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man zu denen hinfährt. Und mit dem Kältebus, glaube ich, helfen wir da sehr vielen Menschen, dass sie einfach eine warme Mahlzeit bekommen oder eine Decke, eine Jacke, ein paar Kuschelsocken oder auch einfach nur eine Zahnbürste. Und auch einfach mal ein Gespräch, weil oft ja auch ganz spannende Geschichten hinter diesen Menschen stecken oder in diesen Menschen stecken.
Sie könnten mit Ihren 22 Jahren auch eine Kindertanzgruppe betreuen, jungen Menschen bei den Hausaufgaben helfen oder einfach ins Fitnessstudio gehen, Freizeit für sich ganz allein machen. Was war denn für Sie die Motivation zu sagen, nee, ich engagiere mich beim Roten Kreuz und für Obdachlose?
Ich bin da so ein bisschen zufällig reingerutscht. Über die hauptamtliche Arbeit wurde ich mitgenommen von Kollegen und die haben mir das ein bisschen gezeigt und ich fand das total schön, weil es mal eben nicht so das Standardding ist.
Darf ich mal nachfragen, was machen Sie hauptamtlich?
Ich bin hauptamtlich im Rettungsdienst.
Das heißt schon beruflich sozial engagiert und jetzt machen Sie es auch noch in Ihrer Freizeit zusätzlich.
Genau, ja. Man kennt dann irgendwann auch seine Leute, die irgendwie in der Stadt wohnen. Das ist ganz cool.
Ihr Hauptberuf Rettungsdienst ist schon recht anstrengend. Die Arbeit mit Obdachlosen vermutlich auch nicht ganz einfach. Haben Sie schon Momente gehabt, wo Sie gedacht haben, nee, das ist mir jetzt zu viel, ich höre auf?
Eigentlich nicht. Also dadurch, dass man so ein tolles Team hat von Leuten, sowohl im Rettungsdienst, die Kollegen, als auch im Ehrenamt. Gerade im Ehrenamt, finde ich, werden die Leute oft zu Freunden, auch zu engen Freunden. Und dann macht es auch insgesamt mehr Spaß, wenn man die Leute sieht, mit denen man dann unterwegs ist, mit denen man dann hilft. Und dann hat man hier und da immer mal irgendwie einen Witz oder irgendwie auch eine lustige Situation einfach. Und ich finde, da trägt man sich gegenseitig sehr gut durch und es gibt einem ja auch was zurück. Und es ist nicht nur so, dass man sich da nur komplett auspowern würde.
Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, dass Sie bei der Arbeit mit diesen Obdachlosen interessante Geschichten hören, berührende Erlebnisse haben. Können Sie uns eins davon mal schildern?
Es gibt Menschen, die studiert haben und die wirklich schlaue Köpfe sind und dann aber durch Umstände, wie irgendwie da war eine Trennung oder aus familiären Gründen mit den Eltern oder sonst irgendwelche einschneidenden Erlebnisse hatten, dass sie dann psychisch so gebeutelt sind, dass sie irgendwie auf der Straße leben. Oder es gibt auch welche, die haben eine Wohnung. Das gibt es ganz selten mal. Und der eine meinte mal, dass er sich da nicht so wohl drin fühlt und nicht so frei drin fühlt und eigentlich das Leben auf der Straße gar nicht so schlimm findet, weil immer was passiert und immer was los ist und man nicht ganz so einsam ist. Also schon einsam, weil man irgendwie nicht so ganz gesehen wird oder auch nicht angeschaut wird in der Fußgängerzone. Aber zumindest ist irgendwie so ein bisschen was los und das hatte ihm geholfen oder besser getan, als bei ihm in der Wohnung zu sitzen. Das fand ich ganz spannend irgendwie.
Sagt Anni Loberan. Sie arbeitet hauptberuflich im Rettungsdienst und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Mainz für Obdachlose.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Beim Autozulieferer Bosch beginnen heute bundesweit Protestaktionen gegen den geplanten Stellenabbau. Die IG Metall hat Beschäftigte auch an mehreren Standorten in Baden-Württemberg aufgerufen, mitzumachen. Unter anderem in Leonberg und in Abstadt im Kreis Heilbronn. Mehr dazu von Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Bei Bosch in Abstadt sollen Beschäftigte am Vormittag an einer Kundgebung teilnehmen. Sie wollen die Geschäftsführung auffordern, sie in die Pläne des Unternehmens einzubeziehen. Und sie wollen mitreden dürfen, wie die Transformation der Autoindustrie gelingen kann, statt vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Die IG Metall erwartet bis zu 1500 Teilnehmende. Um die Mittagszeit ruft die Gewerkschaft außerdem bei Bosch in Leonberg Mitarbeitende zu einer sogenannten aktiven Mittagspause auf. Sie sollen einen Hilferuf an Arbeitgeber und Politik senden mit SOS-Schildern und einer Kundgebung. Im Anschluss sollen die Schilder von innen an die Bürofenster geklebt werden, um ein Zeichen nach außen zu setzen. Beim Autozulieferer Bosch sollen in den kommenden Jahren bis zu 5.550 Stellen wegfallen, etwa 3.800 davon in Deutschland. Und 10.000 Mitarbeitende müssen in Kurzarbeit. Auch Bosch-Standorte in Schwieberdingen, Renningen, Schwäbisch Gmünd und Hildesheim sind von den Sparplänen betroffen.
20 Jahre lang hat sich Deutschland in Afghanistan engagiert, bis zum August 2021, als die islamistischen Taliban wieder die Macht übernommen haben. In Angst und Panik liefen tausende Menschen zum Flughafen. Auch die Bundeswehr versuchte in diesen chaotischen Tagen, deutsche Staatsbürger auszufliegen und auch afghanische Ortskräfte und Menschenrechtler. Warum aber war Deutschland so schlecht vorbereitet? Das prüft ein Untersuchungsausschuss des Bundestags. Und als Zeugin ist heute die ehemalige Bundeskanzlerin geladen. Gabor Hallas berichtet.
Wie gut war sie informiert über die Lage in Afghanistan, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel? Im Untersuchungsausschuss des Bundestages muss Merkel heute diese Frage beantworten. Und noch weitere Punkte werden besprochen. Warum hat der Bundesnachrichtendienst die Lage falsch eingeschätzt? Und hat Merkel sich zu sehr auf ihre Ministerinnen und Minister verlassen? Beteiligt waren damals neben dem Außen- und Verteidigungsministerium auch das Entwicklungs- und das Innenressort. Neben Merkel wird heute auch der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun vom Untersuchungsausschuss befragt. Er war dafür zuständig, in der Bundesregierung zu koordinieren. Vor einer Woche hatte der ehemalige Außenminister Heiko Maas ausgesagt, er erklärte, im Rückblick hätte man Dinge anders entscheiden müssen. Die ehemalige Kanzlerin Merkel ist heute die letzte Zeugin. Im Februar, noch vor der Bundestagswahl, wollen die Fraktionen ihre Abschlussberichte vorstellen.
Wann immer eine Stadt oder ein Kreis Flüchtlinge auf ihrem Gebiet unterbringen wollen oder müssen, wird darüber im Gemeinderat ausgiebig diskutiert. So wird es auch am Nachmittag in Stuttgart sein. Es geht dabei um Pläne für eine neue LEA, eine Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Auf der Tagesordnung stehen drei Anträge dazu. Katja Trautwein berichtet.
Die FDP spricht sich in ihrem Antrag gegen eine LEA in Stuttgart aus. Zwei weitere Anträge von den Mitte-Links-Fraktionen sind für eine LEA. Rechtlich hat die Entscheidung des Gemeinderats keine Auswirkung. Das Land entscheidet über LEA-Standorte. Der Gemeinderat kann lediglich signalisieren, ob eine LEA seitens der Stadt gewünscht ist und ob man das Land dann etwa auch bei der Umsetzung unterstützen will. Zuletzt hatte das Regierungspräsidium Stuttgart in der Landeshauptstadt 5 potenzielle Standorte für eine LEA ins Auge gefasst. Dann kam ein weiterer hinzu, das Businesshotel Holiday Inn in Stuttgart-Weilendorf.
Der Bundestag beschäftigt sich heute mit der Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen. Mit der Reform des Paragraphen 218 sollen Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche legalisiert werden. Ob das Gesetz allerdings eine Mehrheit findet und ob darüber noch vor der Bundestagswahl abgestimmt wird, ist offen. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
Mit dem Gesetz sollen Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche rechtmäßig werden. Bisher sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland grundsätzlich strafbar. In den ersten 12 Schwangerschaftswochen bleiben sie jedoch straffrei, wenn die Frau sich vorher beraten lässt. Die Pflicht zur Beratung soll auch mit dem neuen Gesetz bestehen bleiben. Allerdings soll die Wartezeit von 3 Tagen zwischen Beratungsgespräch und Schwangerschaftsabbruch entfallen. Union, AfD und FDP-Spitze sind gegen die Reform. Sie sehen in dem Antrag den Schutz für das ungeborene Leben nicht ausreichend berücksichtigt. Außerdem bestreiten sie, dass die betroffenen Frauen und Ärztinnen und Ärzte mit den bisherigen Regeln kriminalisiert werden. CDU-Chef Merz hatte empört auf den Gesetzentwurf reagiert. Er sagte, das Thema polarisiere wie kein zweites in diesem Land. Deswegen dürfe es nicht mehr auf den letzten Metern dieser Legislatur verabschiedet werden. Umfragen zeigen, dass sich rund 3/4 der Deutschen dafür aussprechen, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen zu erlauben. Es ist unklar, ob der Bundestag vor der Wahl überhaupt noch über den Gesetzentwurf abstimmen wird und ob dieser eine Mehrheit bekommen würde.
Mercosur, das geplante Handelsabkommen der EU mit 5 Staaten in Südamerika, ist durchaus umstritten. Und doch drängen einige Staaten darauf, den Vertrag beim Mercosur-Gipfel in Montevideo ab heute unterschriftsreif zu machen. Polen und auch Frankreich bremsen allerdings. Die Befürworter sagen, wirtschaftliche Vorteile und die geopolitische Lage sprächen für das Abkommen. Mehr zu Mercosur von Thomas Spickhofen.
Aus mehreren Mitgliedsländern gibt es Widerstand gegen das Abkommen, vor allem aus den großen Agrarländern Frankreich und Polen. Dort fürchten die Landwirte die Konkurrenz aus Südamerika. Die deutsche Regierung und Kanzler Scholz persönlich haben sich mehrfach für den Abschluss ausgesprochen, schon wegen der zusätzlichen Absatzmärkte in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Der gemeinsame Freihandelsraum dieser 4 Mercosur-Staaten und der 27 EU-Länder würde mehr als 700 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher umfassen, die größte Freihandelszone der Welt. Aber auch die eventuell schwieriger werdenden Handelsbeziehungen zu den USA unter dem zukünftigen Präsidenten Trump und die wachsende Konkurrenz mit China um den Zugang zu den südamerikanischen Märkten gelten als Argumente für einen baldigen Abschluss. Die Verhandlungen zu dem Abkommen begannen vor 25 Jahren. Seit Sommer 2019 liegt eine grundsätzliche Vereinbarung vor.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin ist der Wahlkampf im vollen Gange und besonders laute Töne hallen aus Bayern bis in die Hauptstadt, nämlich die von der CSU. Oliver Neuroth hat einen von ihr ganz speziellen Termin entdeckt.
Markus Söder als Kinoheld. Genre noch unklar, ob es um Horror oder um Humor geht. Jedenfalls zeigt sich Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, heute Abend in Burghausen auf der Leinwand. In einem 90-minütigen Film, der sich ausschließlich um ihn dreht. Söder wird darin über die aktuelle politische Lage sprechen und vor allem über sich, sein Privatleben. Als wäre es noch nicht genug, dass er uns bei Social Media mit Fotos von seinem Lieblingsessen quält. Und Söder will heute Abend auch noch persönlich im Kinosaal in Burghausen auftauchen, um mit den Besuchern zu sprechen, über ihre Probleme, ihre Sorgen oder um sich selbst auf der Leinwand zuzujubeln, bei seinem Ego auch durchaus möglich. Interessanterweise kopiert Söder mit diesem Film seinen politischen Erzfeind, Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. Der hat ja schon mit einer wahren Arthouse Produktion von seinem Küchentisch für Aufmerksamkeit in diesem Wahlkampf gesorgt. Schwer zu sagen, wer von den beiden die besseren Karten für einen Oscar hat.
Die Meinung von Oliver Neuroth aus dem SWR Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.